Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Ja, seit Wochen sehen wir Bilder aus den USA, aus Amerika, die tatsächlich verstörend sind. Es sind häufig Bilder wie diese hier beispielsweise. Vermummte, die Menschen auf offener Straße überwältigen, mit ihnen ringen, oft minutenlang. Waffen sind zu sehen. Häufig kommen auch Kabelbinder zum Einsatz. Es sind Bilder von Menschenjagden auf offener Straße. Und man muss das so deutlich sagen, einer Demokratie tatsächlich nicht würdig. Und es ist insbesondere Chicago im Moment, wo sich die Lage gerade besonders zuspitzt. Das hier sind aktuelle Bilder aus Chicago. Interessant ist zu wissen, es sind vor allem Nationalgardisten aus Texas, die sich hier in Chicago, Illinois, auf Wunsch, auf Befehl des Präsidenten in Stellung bringen. Und Elmar Thewissen, der uns aus den USA zugeschaltet ist, wird uns gleich erklären, warum genau das so gefährlich werden kann. Denn was, wenn der Gouverneur aus Illinois beispielsweise seine Nationalgardisten dann einfach nach Texas beordern würde, steht dann das Wort Bürgerkrieg im Raum. Das wollen wir klären. Schönen guten Abend, Elmar. Freue mich sehr, dass das klappt.
Guten Abend in die Runde nach Hamburg. Hallo.
Ja, und wir wollen noch ein bisschen grundsätzlicher werden heute, unter anderem mit Hilfe von Annette Meiritz, die, ich glaube, bis vor wenigen Tagen Korrespondentin in den USA für die Kollegen beim Handelsblatt war, die so lange in Amerika gelebt hat, dass sie dort, glaube ich, auch ihre zwei Kinder zur Welt gebracht hat, die zusammen mit Juliane Schäuble, der Amerika-Korrespondentin der Zeit, in diesen Tagen ein brillantes Buch vorgelegt hat über die Allianz der neuen Rechten und die im Grunde genau das liefert, was, wie ich finde, so nötig ist wie wenig anderes im Moment, ein anderer Blick auf Trump. Trump, sagt sie, sehe ich schon lange nicht mehr als den Irren im Weißen Haus, den Typ mit den orangen Haaren und den Diktator mit Konzentrationsstörung. All das ist in Wahrheit nur die Wut darüber, dass ausgerechnet dieser Typ die Geschicke der mächtigsten Nation der Welt lenkt. Das ist ein Satz aus einem Text, den sie geschrieben hat mit dem Titel, Achtung, wie ich in 8 Jahren zur Trump-Versteherin wurde. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, noch ein Mann bei uns mit einer hochinteressanten Biografie, ein Mann mit preußischen Vorfahren, wenn wir gleich beim Nachnamen hören. Geboren allerdings in Pittsburgh, Pennsylvania, hat dort studiert, später dann in Tübingen und Bonn, glaube ich, weiter studiert, hat in den USA gelehrt, hat in Irland gelehrt, erklärt seit Jahren schon deutschen Studenten in Köln, wie die amerikanische Verfassung funktioniert. Die hat, sagt er, und das ist wirklich interessant, gerade mal 7 Artikel. Das deutsche Grundgesetz dagegen 140. Daraus ergeben sich sehr, sehr viele Dinge, die uns aus deutscher Sicht manchmal ein bisschen seltsam erscheinen. Herzlich willkommen, danke. Kirk Juncker. Da ist er, der deutsche Name. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, und wir wollen den Bundestagsvizepräsidenten Omid Nuripur fragen, was das, was wir da gerade in den USA sehen, für ihn ist. Natürlich sagt er, ist Amerika noch eine Demokratie. Aber diese Repressionen haben ein klares Ziel, Einschüchterung und Selbstzensur. Und beides, sagt er, sägt an den Grundfesten einer jeden Demokratie. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Danke.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Elmar, vielleicht aus aktuellem Anlass gleich zu Beginn zu dir. Nach Portland und L.A. ist jetzt die Nationalgarde aus Texas auch in Illinois angekommen. Vielleicht können wir mal ein paar dieser Bilder sehen. Das ist martialisch, wenn man das sieht, wie dieser Aufmarsch vonstatten geht. Mit welcher Begründung schickt Trump die Nationalgarde jetzt nach Chicago?
Ja, Trump hat ja in den letzten Tagen immer wieder gesagt, es handle sich um Kriegszonen in Portland und auch in Chicago. Und es gehe darum, dass man in erster Linie mal die Agenten von ICE, also das ist die Behörde, die eben tatsächlich auf Jagd ist, kann man, glaube ich, offen sagen, auf Zuwanderer in den USA, die sich illegal im Land aufhalten. Die versuchen sie zu finden. Dabei werden aber nicht selten sogar amerikanische Staatsbürger ins Visier genommen. So, und die werden teilweise, so behauptet der Präsident, eben von Bürgern angegriffen, von radikalen Linken in den USA. Deswegen müssen sie geschützt werden und dafür die Nationalgarde. Und wir haben ja gerade die Bilder aus Elwood gesehen. Das ist so etwa 80 Kilometer südwestlich von Chicago. Mhm. Und wir hören jetzt, dass tatsächlich heute schon diese Soldaten der Nationalgarde eingesetzt werden sollen in Chicago, was bemerkenswert ist, weil eine Richterin bei einer anhängigen Klage erst für morgen eine Anhörung angeordnet hat und danach entscheiden wird, ob das überhaupt rechtmäßig ist, was da passiert. Mhm. Also der Präsident schafft möglicherweise heute schon Fakten.
Und du sagst, Elmar, das sind Nationalgardisten aus Texas, ein sogenannter Red State, die jetzt in Illinois, Chicago zum Einsatz kommen. Und du sagst auch, das ist eine gefährliche Situation. Warum? Kannst du das bitte mal erklären?
Er ist brandgefährlich, weil es bedeutet ja im Grunde genommen, dass ein anderer Bundesstaat bereit ist, seine Nationalgarde, die normalerweise dem Gouverneur des jeweiligen Bundesstaates untersteht, der ist der oberste Befehlshaber für die Nationalgarde in dem Bundesstaat, dass der die übergibt an den amerikanischen Präsidenten, der sie quasi unter Bundesaufsicht nimmt. Auch das geht nach amerikanischem Recht. Mhm. Und diese eben nicht in seinem eigenen Bundesstaat dann eingesetzt wird, ob nun mit oder gegen seinen Willen, sondern in einen anderen Bundesstaat geschickt wird. Der Gouverneur von Illinois hat das ganz klar als rechtswidrige Invasion bezeichnet. Genau. Also es werden hier martialische Worte gewechselt. Ja. Mhm. Und wir haben heute gehört, dass der Präsident dem Gouverneur von Illinois jetzt droht mit Gefängnis, auch dem Bürgermeister von Chicago droht, weil die ja tatsächlich nicht die ICE-Agenten schützen würden. Während der Gouverneur von Illinois jetzt darauf wiederum geantwortet hat und hat gesagt, wenn auch ein Beweis dafür brauchte, dass wir hier auf dem Weg in einem autoritären System sind, der sieht jetzt, dass er sogar Leute, die gewählt sind, also Amtsträger, die von Menschen gewählt worden sind, demokratisch, dass er die bedroht mit Gefängnis. Das ist ein Schritt, der parallel zum Einsatz der Nationalgarde eben auch zweifeln lässt an den demokratischen Absichten des amerikanischen Präsidenten.
Und um das noch einmal so rein technisch zu verstehen, Elmar, das heißt, der Gouverneur von Illinois, Pritzker beispielsweise, könnte der jetzt seine Nationalgardisten einfach nach Houston, Texas beordern?
Also in Theorie könnte er das. Es wäre ein Akt des Krieges gegen den Bundesstaat Texas. Er könnte jetzt zum Beispiel hingehen, in Theorie. Nochmal, wir sind hier theoretisch unterwegs.
Ja, ist schon klar. Wir wollen
er
mal
könnte,
verstehen.
Da der Oberkommandierende der Nationalgarde in Illinois ist, könnte er die Nationalgarde von Illinois beordern, sich gegen die Nationalgarde von Texas, die unter dem Befehl des US-Präsidenten steht, einzusetzen. Dann hätten wir tatsächlich eine Situation, die einer Art Bürgerkrieg gleichkommen könnte. Jetzt kommt das Aber. Der Gouverneur von Illinois hat in den letzten Tagen sehr klar gemacht, dass er alle rechtlichen Mittel ausschöpfen wird. Und dazu gehört die Klage, die jetzt anhängig ist, die möglicherweise bis zum obersten Gerichtshof wandern könnte und würde. Der Präsident hätte eine Möglichkeit, ein uraltes Gesetz hier anzuwenden. Das ist der sogenannte Insurrection Act von 1807. Mhm. Das ist ein Gesetz, das ihm in ganz bestimmten Fällen das Recht gibt, Truppen tatsächlich in den USA auf amerikanischem Boden einzusetzen. Mhm. Und eine Regelung da drin besagt, er kann das tun, also eigentlich bei einer Rebellion, bei einem Aufstand oder Ähnlichem. Aber er kann das auch tun, so sagt es eine Formulierung, wenn man sonst die Bundesgesetze nicht durchsetzen kann. Okay. Und hier wäre das Argument für den Präsidenten zu sagen, meine ICE-Agenten können das amerikanische Gesetz nicht durchsetzen und deswegen muss ich Nationalgarde einsetzen. Und das ist natürlich ein Fall, der in der Vergangenheit sehr, sehr selten bisher tatsächlich vorgekommen ist. Und auch nur extrem selten gegen den Willen des jeweiligen Gouverneurs.
So, bevor wir gleich konkret darüber sprechen, insbesondere auch mit Frau Meiritz, was da sozusagen vor Ort wirklich passiert, würde ich gerne Herrn Juncker einmal fragen. Das ist etwas, was wir in diesen Tagen hier häufig hören. Gesetze von 1807 in dem Fall, andere Jahreszahlen, die alle sehr, sehr weit zurückliegen. Und man fragt sich immer, was machen die da? Warum brauchen die so alte Gesetze, um zu begründen, was sie tun? Sie sagen, das hat was mit der amerikanischen Verfassung zu tun. Warum?
Ja, genau. Und genau wie Herr Theveson uns berichtet hat, Begründung ist sehr wichtig hier. In seiner ersten Amtszeit hat Donald Trump genau diese Politik geführt, mehr oder weniger ohne Erfolg. In der Zwischenzeit hat er, man könnte sagen, gelernt, man muss eine juristische Begründung haben. Die juristische Begründung dann von den 18. Jahrhundert, also die zwei Alien Act und dann auch dieses zweiten Akt, was Herr Theveson erwähnt hat, Insurrection Act, die waren kurz nach der Verfassung. Und die Amerikaner hatten damals immer noch Angst gehabt, dass die Engländer, die Franzosen, irgendjemand zurückkommen würde. Also einer ist für Leute von Ausland, einer ist für Leute, die dann eine Insurrection von innen machen könnten.
Okay.
Die sind immer noch gültig, weil die Verfassung ist 234 Jahre alt jetzt. Und was Trump und seine Administration, glaube ich, in der Zwischenzeit gelernt hat, sie dürfen die gleiche Politik führen, aber sie müssen eine Begründung haben. Sie fliegen quasi ein Wetterballon um zu sehen, ob das Publikum reagiert. Mhm. Wenn sie einen Widerstand machen, dann sagen sie, wir haben aber eine Begründung dafür. Es gibt zwei andere Begründungen unter dem Insurrection Act, was man benutzen könnte. Ein Gouverneur könnte Bundessoldaten einladen.
Okay.
Hat keiner.
Hat keiner
Zeit.
Gemacht, ja, genau.
Ja, ja.
Mhm. Okay, verstehe.
Aber auch auf Bundesebene.
Interessant ist, sozusagen, ohne jetzt ganz tief, Sie sind natürlich ein Experte für amerikanische Verfassung, ohne da ganz tief jetzt reinzugehen, aber interessant ist, sagen, wie Sie beschreiben, dass sich die Parameter verändert haben unter dieser Administration, unter Trump. Sie sagen, frühere Regierungen waren sozusagen immer darum bemüht, zu sehen, was ist der rechtliche Rahmen. Diese Regierung macht es ganz, ganz anders. Was machen die anders?
Was sie anders machen, ist, sie haben, und jetzt haben wir ein Buch, was wir, wenn wir alle die Zeit haben, 900 Seiten lesen können, Project 2025, und das ist wirklich ihre Politik. Und sie versuchen das aus ihrer politischen Ideologie in der Welt zu bringen.
Okay.
Und wenn es gesetzwidrig ist, dann das werden die dann danach lernen. Und machen Sie was anderes.
Aber Sie sagen, das Neue ist sozusagen, wir nehmen uns etwas vor, das machen wir dann und danach schauen wir, wie wir die Lücke im Gesetz finden. Das ist die Idee.
Nicht nur Lücke, es gibt Begründungen. Es gibt Begründungen unter den Alien Act, unter den Insurrection Act oder auch unter den Emergency Powers Act, was er auch häufig benutzt. Das hat er, seine Administration, glaube ich, in der Zwischenzeit gelernt. Sie müssen eine Begründung haben. Die Begründungen sind ziemlich einfach zu etablieren. Mhm. Aber die haben die jetzt. Vorher hatten sie das nicht. Wir sollen auch nicht vergessen, Entschuldigung, dass 70% von allen Prozessen, die gegen Trump geführt sind, hat er verloren. Mhm. Also er ist nicht immer erfolgreich. Normalerweise verliert er.
Aber man versucht es erstmal.
Er versucht es
erstmal. Und man missachtet zum Teil Recht und guckt da mal, was passiert.
Genau.
Und das führt dann, Frau Maritz, zu diesen irren Bildern, ehrlich gesagt fast schon komisch, wenn es nicht so tragisch wäre. Vielleicht können wir das einmal kurz zeigen, der Fahrradkurier, der dieser Tage in Chicago, glaube ich, festgenommen werden sollte. Da siehst du diesen martialischen Aufmarsch, Menschen, die alle vermummt. Warum sind die eigentlich immer alle vermummt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber bei der Nationalgarde ist, also ich war ja lange in Washington und da war die Nationalgarde, bevor ich zurück nach Deutschland gegangen bin, genau in den Straßen, wie es jetzt in Chicago der Fall war. Und die Nationalgarde hat ja im Moment gerade noch eine sehr passive Rolle. Also wenn wir diese Bilder sehen, wie jemand vom Fahrrad geholt wird, also ein Lieferfahrer oder ein...
Da ist er, so da hinten, ja, aber da passiert es jetzt.
Ja.
Das ist ICE, ne? Das ist diese Behörde, die sich auf wie heißt das Gesetz in dem Fall? Wie alt ist das Gesetz?
Insurrection, also 1807.
Alien.
Alien, ne? Nee, das ist Alien, ne?
Alien, das ist 1797.
Genau.
Okay, also auch uraltes Ding. Wie gehen die vor, Frau Meiritz? Wie läuft das?
Also da muss man, wie gesagt, nochmal unterscheiden, dass die Nationalgarde, die eher eine repräsentative Funktion hatte und die auch gar keine Polizeiaufgaben übernehmen darf, solange eben beispielsweise der Insurrection Act oder auch das Kriegsrecht eingeführt ist, was hoffentlich nicht passieren wird. Also die Nationalgarde hat zumindest in Washington und im Moment auch, wenn wir uns Chicago angucken, eine passive Rolle. ICE, vollkommen andere Nummer. Also bei ICE gibt es Fälle von, wie gesagt, vom Fahrrad gerissen oder auch Staatsbürger angesprochen und gesagt, naja, wo ist dein Pass, zeig den mal her, wir nehmen dich mal erstmal mit. Also die haben eine sehr, sehr aktive, offensive, destruktive Rolle, wie wir sehen. Mhm. Die Nationalgarde, also die verschiedenen Theorien, die gerade kursieren, ist, dass sich Trumps Anhänger und auch Trumps Gegner an den Anblick gewöhnen sollen, wie es ist, wenn Straßen militarisiert sind in den USA. Das letzte Mal, dass ich solche Bilder gesehen habe in den USA, war nach dem 6. Januar 2021, nachdem eben Trumps Anhänger, fanatische Anhänger, das Kapitol gestürmt haben. Danach bin ich mit meinem iPhone durch die Straßen gegangen und habe diese marschierenden, vermummten Nationalgardisten gesehen. Und wenn ich dran denke, bekomme ich eine Gänsehaut, weil jetzt haben wir die Situation, dass diese Nationalgarde, die zum Schutz eingesetzt wurde, gegen Trump-Anhänger, also um die Bevölkerung zu schützen, jetzt unter der Befugnis von Donald Trump steht und er sie einsetzen kann. Dieses Bild muss man sich mal vergegenwärtigen. Kombiniert mit dem Fakt, dass er den ersten politischen Gegner, James Comey, heute hat strafrechtlich verfolgen lassen. Mhm. Also wir sehen ein gesamtes Bild. Wir dürfen all diese Vorfälle, alle diese Bilder, die wir sehen, auch nie isoliert betrachten, denn die folgen alle einem großen Muster.
Lass uns noch einmal kurz, Elmar, bei Chicago bleiben. Und da gibt es eine Situation, die im Grunde sehr gut erklärt, wie groß der Wahnsinn tatsächlich ist. Wir sehen jetzt gleich Polizeibeamte, die sozusagen von ihrer eigenen Nationalgarde, von der amerikanischen Nationalgarde, mit Tränengas, mit Pfefferspray, glaube ich, besprüht worden sind. Und der Bürgermeister von Chicago äußert sich dazu, erklärt das. Wir hören einmal kurz rein.
Eis lügt und Menschen sterben. Als protestierende Bundesbeamte der Immigrationsbehörde am Samstag im Brighton Park konfrontieren, wurde ihnen mit Pfefferkugeln und Repression begegnet. Chicagoer Polizisten wurden von Eis mit Tränengas angegriffen, während sie versuchten zu deeskalieren. Männer und Frauen mit Tränengas anzugreifen, die Chicago als Polizisten beschützen, macht unsere Stadt nicht sicherer. Diese Handlungen zeigen uns ganz klar, wenn wir dieser Regierung erlauben, irgendjemandem das Recht auf ein ordentliches Verfahren zu entziehen, dann können sie es allen entziehen. Heute verabschieden wir eine Durchführungsverordnung, um diese außer Kontrolle geratene Regierung in Schach zu halten. Mit dieser Verfügung schaffen wir eisfreie Zonen. Das bedeutet, dass Flächen der Stadt und Privatunternehmen nicht länger als Bühnen für deren Razzien dienen. Fakt ist, dass sie nicht ohne jede rechtliche Kontrolle durch unsere Stadt ziehen dürfen. Niemand steht über dem Recht. Wer das Recht bricht, muss zur Verantwortung gezogen werden. Wenn der Kongress diese Regierung nicht überprüft, wird Chicago es tun.
So überflüssig zu erwähnen, dass Trump das natürlich nicht gefällt, hat heute gefordert, der Bürgermeister, gerade gesehen, von Chicago, gehört ins Gefängnis, weil er Eisvollzugsbeamte, er dreht es dann so rum, nicht ausreichend schützt. Gouverneur Pritzker ebenfalls, Elmar. Muss ich doch noch mal klar machen, da gehen Amerikaner auf Amerikaner los. Das ist das, was da passiert.
Ja, also erstmal muss man noch mal sagen, wir haben eine Vielzahl von solchen Vorfällen, wo Eisagenten Gewalt anwenden, die vielleicht in dieser Situation so nicht notwendig gewesen wäre. Ich will mal drei Beispiele kurz nennen. Das eine war am letzten Wochenende. Da hat eine Frau mit ihrem Auto Eisagenten ausgebremst und versucht, sie daran zu hindern, weiterzufahren. Daraufhin wurde ihr Fahrzeug von einem Wagen der Eisagenten angefahren und dann wurde sie beschossen, hat mehrere Schussverletzungen erlitten, ist dann auch in Haft gekommen. Das heißt, es versuchen Bürger, sich den Razzien von Eis ein Stück weit in den Weg zu stellen. Und dann wird auch gleich mal schnell zur scharfen Gewalt gegriffen. Wir haben eine Szene gesehen in den letzten Tagen, wo in einer Gegend, in der eine Schule ist und ein Supermarkt, Eisagenten aus dem Fenster Tränengas geworfen haben, weil sie so schnell nicht weiterkamen. Statt also Blaulicht anzumachen oder Ähnliches, wurde dann mit Tränengas reagiert. Das, also wo eine Schule ist, wo kleine Kinder tatsächlich über die Straße gehen. Und das dritte und vielleicht eindrucksvollste aus der letzten Woche war, dass am letzten Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Apartmentkomplex gestürmt worden ist von ICE-Agenten und von Border Patrol-Agenten. Das sind die beiden Behörden, also die Grenzbehörde und die ICE-Behörde, die vor allen Dingen eben diese Razzien ausführen. Die haben sich von Hubschraubern aus auf das Dach dieses Apartmentgebäudes abgeseilt, haben das Haus von unten gestürmt, haben in jeder Wohnung die Menschen festgenommen, nachdem sie zum großen Teil die Türen durchbrochen hatten. Die haben erstmal alle festgenommen, also auch gefesselt, weil sie auf der Suche waren nach illegalen Zuwanderern, die für eine venezuelanische Gang angeblich eben arbeiten, und haben dann auch Frauen und Kinder auf diese Weise in Fesseln gelegt und rausgebracht. Und am Ende sind 37 Leute verhaftet worden. Aber man sieht hier, da wird überproportional Gewalt angewendet für ein Ziel. Und viele Kritiker, vor allen Dingen auch die Demonstranten, vermuten, das dient dazu, um eben Gewalt auf der anderen Seite zu erzeugen. Also dass Demonstranten bereit sind, dass sich Gewalttäter finden, die dann eben diese ICE-Agenten angreifen, damit daraus dann aus Sicht der Trump-Administration die Rechtfertigung entsteht, das amerikanische Militär einzusetzen. Und er hat vor einer Woche ja bei diesem Auftritt in Virginia vor den amerikanischen Generälen klar gesagt, dass das Ziel auch sei, amerikanische Städte als militärisches Übungsgelände zu nutzen und die US-Streitkräfte einzusetzen in der Auseinandersetzung, wie er sie nennt, mit Aufständischen, also mit den Protestern, mit den Demonstranten, die hin und wieder sicherlich auch zu Gewalt greifen. Aber wir haben uns das letzte Woche in Portland mal angeschaut, da von einer Kriegszone oder von einem kriegszerstörten Bereich zu reden, ist völliger Schwachsinn. Also Portland ist eine weitgehend friedliche Stadt, die wie viele andere Städte Kriminalitätsprobleme hat, aber die kann man nicht mit Militär oder mit Nationalgarde bekämpfen.
In Portland kann man sich das, glaube ich, mal anschauen, was dort in Sachen Tränengas passiert ist. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Frau Maritz, Sie waren, glaube ich, kürzlich noch in Portland, ne?
Beziehungsweise wir haben es umfahren.
Okay.
Also das, ich finde den Punkt gerade sehr interessant.
Genau, deswegen spreche ich Sie an.
Dass man immer wieder darauf hinweist, wie verhältnismäßig sicher amerikanische Großstädte sind, das mag stimmen. Und wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann ist es auch so, dass nach dem Spike in der Pandemie die Kriminalitätsstatistiken runtergegangen sind.
So, das ist dieses Vorgehen von dieser Eisbeamten. Schau mal hier.
Ist wahnsinnig heftig.
Ja.
Aber ich würde trotzdem gerne einen Schritt zurücktreten und erklären, warum ein großer Teil seiner Anhänger vielleicht das auch unterstützt. Also als die ersten Nationalgardisten, Eisbeamten beispielsweise in die US-Hauptstadt eingerückt sind, anders kann man es ja nicht nennen, gab es eine große Debatte in meiner Nachbarschaft und auch Proteste haben sich formiert. Und dann hat eine einzige ältere Frau gewagt zu sagen, aber ich fühle mich in unserer Stadt nicht sicher. Und vielleicht machen die ja was. Und die Debatte darüber wurde gar nicht zugelassen, sondern...
Was meinen Sie, wenn Sie sagen, wurde nicht zugelassen? Von wem wird die nicht zugelassen?
Also, ich würde das gerne mal verstehen. Die Frau hat beschrieben, wie ein obdachloser Latino in ihrem Keller sich seit 3 Tagen in ihrem Keller haust und quasi ihr Haus besetzt hat. Also ein krasser Fall. In einem Viertel Washingtons, das ziemlich sicher ist. Was wahrscheinlich in keiner Kriminalitätsstatistik auftaucht. Und anstatt, dass wir eine öffentliche Debatte, eine klare, sehr klare Debatte darüber führen, wie sowas möglich ist, warum da eigentlich keiner kommt. Und das erklärt doch auch ein bisschen, warum es eine öffentliche Stimmung geben kann, wie demokratisch regierte Großstädte in den USA vielleicht als Moloch gesehen werden können. Ich sage nicht, dass sie es sind. Aber Fakt ist auch, dass Kriminalitätsstatistiken immer nur ein Teil des Bildes wiedergeben. Mhm. Und wenn ich sage, ich bin nicht nach Portland gefahren, heißt es, dass ich von allen, die dort und drumherum wohnen, in den letzten Jahren gehört habe, naja, so super ist es nicht, da nachts rumzuspazieren. Und vielleicht muss das nicht der Stopp im Urlaub sein. Ich sage an keiner Stelle, dass man die Nationalgarde und ICE hinschicken soll, um das zu lösen. Ich sage
Nein. Aber wir wollen mal verstehen. Ja? Deswegen bin ich so dankbar, dass ihr alle heute hier so zusammensitzt, weil ich genau das gerne mal mit euch diskutieren würde. Elmar, du warst ja auch gerade in Portland, ihr habt da gedreht, ne?
Ja, wir haben da gedreht. Also es gibt genau einen Block, nämlich vor diesem Detention Center von ICE, das ein Stück außerhalb der Innenstadt liegt, wo es Auseinandersetzungen gibt. Und das hat was Ritualhaftes. Also immer dann, wenn ein Auto rein oder raus muss, dann geht das Tor auf, dann kommen ICE-Agenten schwer bewaffnet raus, Wahnsinn. Dann werden die Demonstranten ein Stück zurückgedrängt. Tagsüber stehen da übrigens eine Handvoll Demonstranten, abends werden es ein paar mehr und am Wochenende sind es viel mehr. Dann gibt's Gerangel, manchmal wird jemand festgenommen oder mit Pepperspray angesprüht. Es wird auch mit Gummi geschossen, oben vom Dach runter geschossen, auch ganz gezielt. Auch Kollegen sind da schon getroffen worden in Portland. So, und das findet an diesem Block statt. Das ist im Grunde genommen so eine Art Katze-und-Maus-Spiel. Ich überspitze das mal. Und dadurch entstehen diese Bilder, die wir gerade sehen. Und dann kann jemand behaupten, hier gäbe es eine Kriegszone. So, jetzt waren wir ein paar Tage in Portland. Sorry, es gibt keine Kriegszone in Portland. Die Stadt ist weitgehend friedlich und ruhig. Die Leute erholen sich in den Parks. Wir sind auch nachts unterwegs gewesen. Es gibt Gegenden, die unsicher sind, ist überhaupt keine Frage. Es gibt sehr viele Obdachlose und die Stadt tut da gerade was dagegen, dass sie ab dem 1. November beispielsweise, nachdem endlich genug Unterkünfte gebaut wurden, alle Obdachlose verpflichtet, in der Nacht in Shelter, also in diese Unterkünfte zu gehen. Das heißt, da wird sich was verändern, sicherlich auch unter dem Druck der Diskussion. Und es werden eben Sozialhelfer, Polizei in Zusammenarbeit eingesetzt, um die Kriminalität zu bekämpfen. Das haben wir uns vor 3 Wochen auch in Baltimore angeschaut und da scheint es auch zu funktionieren. Ich will nur mal sagen, Annette hat völlig recht, dass man sich unsicher fühlen kann und sie hat auch völlig recht, dass die Mordrate deutlich höher ist als in Deutschland, in vielen Städten und in vielen anderen Ländern. Es gibt ein großes Problem, aber nochmal, dieses Problem löst man nicht mit ICE-Agenten, die schwer bewaffnet und vermummt durch die Straßen laufen. Und das löst man erst recht nicht mit amerikanischem Militär, das mit scharfen Waffen durch die Gegend läuft.
Darüber, wie das politisch genutzt wird, müssen wir auch gleich sprechen. Aber ich würde gerne noch mal Herrn Juncker fragen, der gerade sehr genickt hat und sagte, es ist kein Grund, dann gleich die Nationalgarde schwer bewaffnete, vermummte Soldaten durch die Straßen patrouillieren zu lassen. Das heißt, Sie sehen das genauso oder müssen wir da jetzt mal sauber unterscheiden? Elmar Thewissen spricht sozusagen von dem Anwurf, da gibt es ein Kriegsgebiet. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, weder Portland ist ein Kriegsgebiet und auch andere amerikanische Städte sind kein Kriegsgebiet. Wenn ich Frau Meyritz richtig verstanden habe, redet sie davon, dass es ein sehr deutlich subjektives Gefühl von Unsicherheit gibt, wenn man durch viele amerikanische Großstädte geht. Und ich kann das von meiner Warte aus nur bestätigen. Und ich frage mich manchmal, ist das sozusagen der Blick etwas zarter beseiteten Europäers meinerseits, der da reinkommt und sagt, um Gottes Willen, was ist das denn hier? Was sind das für Zustände? Oder muss man sagen, nee, wenn Trump-Anhänger sagen, Freunde, da müssen wir was tun, das geht so nicht weiter, dann hat er einen Punkt.
Das Sprichwort hier ist Großstädte. Also die Großstädte haben Probleme, aber Großstädte in ganzer Welt haben Probleme. Das geht um ihr Große. Andere Beispiel wäre Los Angeles. Mhm. Wir haben wochenlang in Los Angeles genau die gleiche zwei Autos gesehen, die verbrannt waren. Und das war auch damals beschrieben als Kriegszone. Glücklicherweise haben die Jungs dann Graffiti daran gesprayt. Und dann könnte man merken, die sind nur die zwei Autos. Also von alle Winkeln hat man nur die zwei Autos gesehen.
Wir haben die Bilder, glaube ich, hier, die Sie gerade ansprechen, Herr Juncker. Vielleicht können wir das einmal zuspielen aus Los Angeles, die Bilder.
Hm. New York zum Beispiel hat immer solche Probleme gehabt. Aber man würde nicht sagen, dass New York eine Kriegszone ist und wir brauchen Soldaten dahin zu schicken. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, die sind wirklich...
Das sind die Autos, die Sie meinen hier, ne? Ja. Diese ja. angesprühten Autos da.
Ja. Und es ist kein Zufall, dass alle diese Städte sind in blauer Bundesländern.
Also in der Hand von Demokraten.
Ja. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, was diese Administration gelernt hat, sie brauchen jetzt eine Begründung, um ihre Politik zu führen. Mhm. Also sie suchen dann, sie haben schon ihre Lösung und sie suchen Probleme. Und dann die Probleme sind hergestellt, als ob die Kriegszone sind oder mit Venezuelan Drogenkartellen. Weil damit kann man Aliens Act benutzen. Die Bedrohung ist von draußen. Mhm. Und die haben das gelernt. Wenn wir dann ein paar venezuelische Drogenkartelle Schiffe sinken würden, können wir sagen, sehen Sie, wir haben Beweismittel, dass wir eine Bedrohung von draußen haben. Wir dürfen dann unser Aliens Act von 1797 als Begründung benutzen, um was zu tun.
Ich frage mich immer, was denkt ein deutscher Politiker wie Sie, jemand, der so lange auch in politischer Verantwortung war und ist, wenn er das sieht? Was ist für Sie die Lehre daraus?
Ehrlich gesagt, das Erste ist, dass wir um Gottes Willen alles dafür tun müssen, damit diese Art von Politik uns nicht überschwappt. Wir müssen alles dafür tun, damit wir diese Spaltung nicht erleben, diese Art von, ich suche mir, wenn ich mal Ihre schöne Formulierung anwenden darf, ich suche mir jetzt das Problem für die Lösung, die ich ja sowieso hier anwenden will, dass wir das hier nicht machen. Wir sind nicht so eine gespaltene Gesellschaft. Alle Studien zeigen, wir sind überhaupt nicht da, wo die Amerikaner sind und das müssen wir uns erhalten. Das Zweite ist, natürlich müssen wir gucken, dass wir nicht wissen, wie das am Ende endet. Und wir haben große Abhängigkeiten und Interdependenzen mit den Amerikanern. Wir müssen, wo es geht, darauf setzen, dass wir nicht darauf angewiesen sind, was für eine Laune eigentlich der amerikanische Präsident am nächsten Tag hat. Wir haben die militärischen Fragen, die technologischen Fragen, Energiefragen, Finanzfragen, aber wir haben ja auch was in der Hand. Wir haben ja auch Dinge, wo die Amerikaner von uns abhängig sind. Das muss man versuchen, auch sehr viel deutlicher zu spielen. Und ehrlich gesagt, das Dritte ist, wir müssen weiterhin im Gespräch bleiben und das mit großem Selbstbewusstsein und Klarheit. Nicht etwa auf der einen Seite sagen, ich will mit diesen MAGA-Leuten nicht reden, weil es sind MAGA-Leute und deshalb will ich damit nichts zu tun haben. Das funktioniert nicht. Die Realität ist eine andere. Und auf der anderen Seite auch nicht sagen, okay, Trump kommt, lass uns so viel Gold wie möglich von der Decke hängen, damit er sich wohlfühlt. Und dann kriegen wir, was wir wollen, weil wir nicht wissen, wie es am nächsten Tag sein wird. Mhm. Und wenn ich ein Beispiel sagen darf, der südafrikanische Präsident war vor ein paar Monaten, glaube ich, im Weißen Haus, um zu entkräften, das gäbe einen Völkermord an den Weißen in Südafrika. Das ist das Groteskeste, was man über Südafrika sagen kann. Und er hat fast eine Weißer, er hat eine weiße Delegation mitgenommen, mehr oder minder, unter anderem der reichste Südafrikaner, der auch ein Weißer ist. Genau. Die haben Trump ein Golfschlägerset geschenkt, die haben ihn bespielt und bespaßt und die ganze Zeit erzählt, wie toll es ist, ihn eingeladen. Und dann geht Trump auf die Pressekonferenz, erste Frage, gibt es einen Völkermord in Südafrika, glauben Sie es immer noch? Und sagte, ja. Das hilft nicht, diese Gunst die ganze Zeit zu suchen. Man muss seine eigenen Positionen noch klar nach vorne stellen.
Mhm. Immer wenn wir diese Bilder sehen aus den USA von dieser Eisbehörde beispielsweise, gibt's da mittlerweile Zahlen eigentlich, wie viele Leute? Ich weiß, dass der Plan ist, 1000 Leute am Tag festzunehmen. Ich glaube 1000, ne? Das ist eine enorm hohe Zahl.
Das ist eigentlich 3000 sogar. Das ist die 3000, Parole, die hier ausgegeben wurde. Das ist momentan absolut illusorisch. Die Zahlen sind in den letzten Wochen sogar runtergegangen. Das hat natürlich auch, übrigens von Anfang an sind sie runtergegangen. Warum? Damit zu tun, dass an der Grenze tatsächlich keiner mehr durchkommt. Also an der Grenze ist jetzt militärische Sperrzone. Die ist weitgehend dicht. Es kommt keiner mehr. Die Abschreckung hat funktioniert. Mhm. Großer Erfolg, kann man sagen, für das, was Donald Trump versprochen hat. Aber gleichzeitig merkt man ein Stück weit die Verzweiflung, wie man die Zahlen auf das Niveau bringen kann, das man auch versprochen hat, nämlich pro Jahr mindestens 1 Million abzuschieben. Das war das Versprechen von Donald Trump. Und er versucht das, indem er die Zahlen der ICE-Agenten drastisch erhöht. Also momentan ist eine Rekrutierungsoffensive im Gang. Jeder, der sich bereit erklärt, für ICE zu arbeiten, bekommt 50.000 Dollar Signing-Bonus. Also erstmal Vorschuss, wenn er bereit ist, mitzumachen. Die Ausbildung oder die Qualifikation ist im Grunde genommen gar nicht so, wie man sie normalerweise erwarten würde. Mhm. Spielt keine große Rolle, wie körperlich fit man ist und welche Vorerfahrungen man mitbringt, sondern es wird fast jeder genommen. Es stehen 170 Milliarden Dollar zur Verfügung seit dieser Big Beautiful Bill, die im Juli verabschiedet worden ist hier in den USA, um die Kapazitäten für ICE und für die Grenzbehörde, also Border Patrol, auszubauen. Und ich glaube, was man verstehen muss, ist einfach, hier wird ein System geschaffen, das ermöglicht, mit Staatsgewalt Dinge einfach durchzusetzen und im Wege auch Regeln zu brechen. Und das ist der Unterschied. Also es gibt große Probleme, überhaupt keine Frage. Wirtschaftliche Probleme, es gibt Kriminalitätsprobleme, Obdachlosigkeit, Drogenkriminalität und Ähnliches. Aber um die zu lösen, wäre es wahrscheinlich effizienter, wenn man die Wirtschaft so ans Laufen bekäme, dass weniger Leute möglicherweise kriminell werden. Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Mhm. Und was aber gerade passiert ist, dass man hingeht und sagt, die alten Regeln funktionieren nicht mehr. Also muss man einfach die alten Regeln brechen. Und man schafft sich einfach selbst neue Gesetze und Normen und Regeln. Deswegen ist Due Process, also das, was das Recht auf eine Anhörung in Amerika für jedermann, das ist zurzeit für einen Teil der Gesellschaft außer Kraft gesetzt. Genauso wie bei dem Angriff, den wir vorhin gesehen haben, auf die Drogenboote, internationales Recht außer Kraft gesetzt ist. Mhm. Weil normalerweise würde man so ein Boot aufbringen, die Leute an Bord festsetzen, vor Gericht bringen und in den Knast einfahren lassen, wenn denn tatsächlich Drogen bei ihnen gefunden würden. Auch das ist extra legal, was hier passiert. Und das Ignorieren von Gerichtsurteilen fällt eben auch in diese Kategorie. Entweder weil man wartet, bis es dann durch die Instanzen gelaufen ist zum obersten Gericht, oder weil man der Meinung ist, selbst ein oberstes Gerichtsurteil müsste man vielleicht nicht. Jedenfalls hat sich in diese Richtung der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance mehrfach in der Vergangenheit geäußert. Man müsste nicht unbedingt ein Gerichtsurteil des obersten Gerichtshofes beachten in der einen oder anderen Angelegenheit. Mhm. Also hier ist etwas im Gange, was versucht, durch Regelbrechen und ein Erodieren der Demokratie Probleme, die tatsächlich vorhanden sind, zu lösen oder auch erfundene Probleme, indem man etwas zum Notstand erklärt, was nicht wirklich ein Notstand ist. Mhm. Wir haben ja mittlerweile, ich glaube, 10 Notstandsverordnungen in den USA, auf deren Grundlage per Exekutivbefehl halt Maßnahmen ergriffen wurden, mit denen auch die Gewaltenteilung hier in den USA unterlaufen worden ist.
Und dabei gibt es ja nicht nur die Geschichte, dass alles erstmal vor Gericht geklärt wird und bis dahin einfach extra legal gearbeitet wird, sondern Berichterstattung darüber wird ja sofort irgendwie verklagt. Ich weiß gar nicht, wie viele Klagen es mittlerweile gegeben hat von Trump gegen Redaktionen, gegen Verlagshäuser, Milliarden und Abermilliarden, alles grotesk. Und das nichts davon oder zumindest das meiste wird auch nicht passieren. Aber Verlagshäuser sitzen da und überlegen sich, können wir so weitermachen, müssen wir uns jetzt nicht im Vergleich bemühen.
Ich finde, wie machen wir das an einem sehr interessanten Punkt irgendwie, gerade wenn es um die Verlagshäuser geht. Lass uns das mal kurz besprechen. Aber ich würde gerne einmal nochmal, weil ich das vorhin kurz angekündigt habe, dieses Werbevideo, also die Macht der Bilder, die reden wir eigentlich schon die ganze Zeit, ne? Ein Beispiel auch Los Angeles. Das hier ist ein Video, das im Grunde klar machen soll, was diese Behörde, was ICE sozusagen macht, ja, ist vom Department of Homeland Security, so heißt das. Und das ist sozusagen bewusst dieser martialische Eindruck, den man da vermitteln will. Im Grunde exakt die Szene, die Elmar vorhin geschildert hat, ja, dass man nachts kommt.
Das ist die Szene. Das ist da gedreht worden.
Okay. Das heißt, man nutzt das jetzt als Werbevideo sozusagen.
Um da ein Werbevideo draus zu machen. Es ist natürlich weggelassen, wo die Kinder daraus geführt worden sind oder ähnliches. Das ist nach diesem Raid letzte Woche gefertigt worden von Department of Homeland Security.
Das ist beklemmend, das zu sehen. Herr Juncker, wie geht's Ihnen als Amerikaner, wenn Sie das sehen?
Das finde ich wie jeder Mensch, glaube ich, schrecklich. Aber als Jurist und als Wissenschaftler, ich weiß, wie Herr Tevesen und wir alle schon gesagt haben, die Frage ist, ob es repräsentativ ist. Und warum brauchen wir die Lösungen, die wir haben, wenn es nicht repräsentativ ist? Mhm. In der Vergangenheit, in den 60er Jahren, mit Civil Rights Movement, hatten wir auch solche Szenen gehabt. Aber damals sprach niemand von Bürgerkrieg. Man sprach dann von Rassismus oder die Rechte von Frauen, nicht von Bürgerkrieg. Also wie es jetzt eine, und Sie haben das wirklich gut beschrieben, als eine Werbe. Eine Werbe benutzt ist, das ist die Frage. Mhm.
Frau Mayritz, die Macht der Bilder, die Atmosphäre, die da entsteht und dann auch die Rolle der Medien. Nuripur hat gerade sozusagen angesetzt und Sie haben, ich habe es gesehen, irgendwie gedanklich mehrfach widersprochen. Können Sie einmal erklären, was Sie im Kopf haben, wenn Omid Nuripur sagt, das ist auch der Angriff auf die Medien. Ist es das tatsächlich, frage ich mich manchmal.
Ja, das ist er.
Ja?
Ja, aber ganz viel davon wurde juristisch und gerichtlich gestützt. Also viele Klagen hat Donald Trump eben auch gewonnen. Wenn wir also uns damit auseinandersetzen, inwieweit hebelt er das demokratische System aus, inwieweit attackiert er die Gewaltenteilung, was stimmt ist, dass alles, was sich ihm in den Weg stellt, jetzt als Enemy from within, als Feind des Inneren bezeichnet wird. Und das ist die große Änderung gerade, dass damit eben das Prinzip der Gewaltenteilung, was immer die Stärke der USA war und was der Vorbild für unsere Demokratien war, jetzt aus seiner Sicht und aus Sicht seiner Regierung die Schwäche wird, was es gilt abzuschaffen. Aber Fakt ist, dass wenn es zum Beispiel die Attacken gegen die Medienhäuser geht, dass er dort auch Recht bekommt. Und dann an dem Punkt müssen wir uns entscheiden. Glauben wir dem juristischen System?
Ist es so, Frau Mayritz, dass er Recht bekommt? Nein, oder ist es so, dass die Medienhäuser zum Teil in vorauseilendem Gehorsam sagen, okay, komm, wir zahlen dir 15 Millionen und dann haben wir die Sache aus der Welt. Und nebenbei setzen wir auch noch im Fall von CBS zum Beispiel Stephen Colbert ab, der sich seit Jahren an Trump abarbeitet, Abend für Abend für Abend und demnächst aufhört zu arbeiten.
Es gab Vergleiche, aber es gab auch gewonnene Klagen. Also das ist nicht nur, und auch wenn Sie sagen, 70% der juristischen Vorstöße von Donald Trump hat er verloren. Ich meine, 30% sind ja auch durchgegangen. Also es ist nicht so, dass er mit allem abprallt und alles nur, und dass er kein Recht bekommt. Mhm. Wenn wir bei dieser Medienthematik bleiben, die Blaupause dafür ist natürlich Ungarn. Also wir haben das bei der Einwanderungspolitik schon gesehen, vor acht Jahren oder in seiner letzten Präsidentschaft, dass er sich dort auf die europäische Einwanderungspolitik gestürzt hat und eben so Anhänger mobilisiert hat. Bei den Medien ist es jetzt das ähnliche Playbook, dass er dagegen vorgeht. Und wir sehen natürlich auch im Weißen Haus, dass sich die gesamte Medienlandschaft komplett verändert hat und dass dort Influencer sitzen, dass dort Pressekonferenzen eigens für Influencer abgehalten werden und dass große Medienhäuser unter Druck geraten. Ich persönlich finde dennoch, dass also das Mittel ist natürlich wieder mal das Falsche. Aber wenn beispielsweise eine Barry Weiss, eine eher umstrittene frühere New York Times-Kolumnistin, der vorgeworfen wurde, zu Trump nahe zu sein, lange Zeit, wenn die jetzt eine verantwortungsvolle Position bekommt bei CBS, dann finde ich das erstmal keine schlechte Entwicklung, muss ich ehrlich sagen. Weil es für unsere Meinungsvielfalt und Meinungsbildung aus meiner Sicht das Richtige ist. Denn der andere Weg, nur zu verteufeln, was aus der rechten Ecke kommt und alles zu verteufeln, was Donald Trump sagt und tut und macht, hat auch nicht funktioniert. Denn er hat trotzdem die Wahl gewonnen zweimal. Er hat sich bei den Primaries 2024 gegen 9 Konkurrenten durchgesetzt. Das heißt, er hat mehrfach bewiesen, dass er mehrheitsfähig ist. Das heißt, der Weg, immer nur ihn zu verdammen, funktioniert eben auch nicht. Und eine ausgewogene Medienwelt würde vielleicht was daran ändern.
Ja, ich würde noch mal gerne auf den Punkt sozusagen der Zensur kommen, weil wir in diesen Tagen so häufig genau dieses Wort lesen. Aber wenn man da mal genauer hinschaut, dann merkt man, häufig ist es eigentlich die nackte Gier gepaart mit Selbstzensur, die da stattfindet. Also wenn ich, was weiß ich, was Disney da zum Beispiel gemacht hat, wenn man Jimmy Kimmel rausschmeißt, dann stellst du fest, ach so, die wollen andere Teile der amerikanischen Medienlandschaft, will jetzt nicht ins Detail gehen, übernehmen. Dafür braucht man die Zustimmung aus dem Weißen Haus und dann benimmt man sich so, dass man diese Zustimmung kriegt und schmeißt den sozusagen in vorauseilendem Gehorsam raus. Mhm. Niemand aus dem Weißen Haus hätte gesagt, schmeiß bitte Jimmy Kimmel raus. Und das war ja bei Stephen Colbert im Grunde genau das gleiche Ding. Also das ist schon interessant, was sozusagen die Medienlandschaft macht, wie opportunistisch die sich zum Teil verhalten.
Das Wort Selbstzensur, da ist natürlich was dran. Ich merke es auch selbst, also 8 Jahre Korrespondentin in den USA. Und der Gedanke, dass man sich 2 oder 3 Mal überlegt, was man postet, was man kommentiert, inwiefern man sich äußert, der ist erst in den letzten 10 Monaten gekommen, dass man das nicht mehr macht, weil natürlich Journalisten auch per KI, also künstlicher Intelligenz, werden die Profile durchgeforstet und geguckt, was hat derjenige, was hat diejenige geschrieben, verliert man sein Visum als ausländischer Journalist und so weiter. Also natürlich ist das...
hatte das Thema gerade.
Ja. Natürlich ist daran was dran. Aber also ich will das an keiner Stelle beschönigen, aber ich möchte noch mal dafür plädieren, dass eben die Zeit 2016, als Trump an die Macht gekommen ist und wir eben auch, finde ich, eine Medienlandschaft hatte, die ihn 100% negativ oder zumindest 95% negativ gesehen hat. Ich weiß nicht, ob uns das weitergeholfen hat damals.
Wenn Sie sofort nur, wenn Sie sagen oder schreiben, wie ich in 8 Jahren zur Trump-Versteherin wurde, was meinen Sie dann, Frau Maritz? An welchem Punkt sind Sie zur Trump-Versteherin geworden?
Also erstmal ganz platt fand ich MAGA, wobei man auch sagen muss, dass MAGA nicht mehr das Synonym für Trump ist. Also MAGA ist nur noch ein Teil der Trump-Bewegung. Aber fand ich die natürlich generell faszinierender und spannender, als mich erstmal mit den Demokraten auseinanderzusetzen. Also ich meine damit, dass ich die MAGA-Bewegung versucht habe. Ich habe versucht, sie mit einem Blick anzuschauen, der eben nicht davon geprägt ist, der Irre im Weißen Haus und die Irren, die ihn bejubeln, sind mindestens ebenso irre. Das wollte ich eben nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Journalistin. Mhm. Für mich der Schlüsselmoment war, als ich mich näher mit den weiblichen Wählern auseinandergesetzt habe, die Trump wählen. Bei der letzten Wahl waren es 46% der Frauen, die Donald Trump ihre Stimme gegeben haben. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt kann man all diesen Frauen vorwerfen, sie sind Verräterinnen an der Weiblichkeit. Ich sehe das anders. Ich finde,
was sagen die Ihnen, wenn Sie reden ja mit den Leuten?
Die sind sehr selbstbewusst. Die sehen sich eigentlich eher, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, aber die sehen sich eher empowered durch jemanden wie Donald Trump. Sie sehen sich nicht unterdrückt. Sie sehen auch nicht den Frauenfeind. Sie sehen auch nicht denjenigen, dem 17 Frauen sexuelle Belästigung und Nötigung vorgeworfen haben. Sie sehen jemanden, der ihnen eine Freiheit in der Rolle gibt. Sie können die Familienversorgerin sein, sie können aber auch Chrissy Noem ist das beste Beispiel, ist auf einer Farm aufgewachsen, kann 50 Waffen bedienen und kann Pferde reiten. Und sie sagt für sich, ich bin die wahre Feministin. Weil ich kann irgendwie...
Die Heimatschutzministerin.
Die Heimatschutzministerin. Mhm. Was ich aber damit sagen will, um auf den Punkt zurückzukommen, dass dieses Trump-Verstehertum, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, um für sich klarzumachen, dass Trump-Wähler nicht weggehen werden, dass auch in Deutschland AfD-Wähler nicht weggehen werden, dass das, was wir in den USA sehen, wahrscheinlich und hoffentlich nicht die Bilder, die wir aus den Großstädten sehen, aber was die politische Stimmung angeht, ja auch in Europa schon in großen Teilen angekommen ist, wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten 10 Jahre auf europäischer Ebene anschaut. Und indem man versucht, es zu verstehen, was Trump-Wähler in ihm faszinierend finden, finde ich, macht man ihn erklärbar und greifbar. Mhm.
Sind wir da nicht wieder zurück, Frau Maritz, an dem Punkt, an dem Sie vorhin schon mal waren, als Sie so beiläufig sagten, da gibt es diese Themen und da, Sie haben das Beispiel dieser Frau geschildert, die sagt, ja, aber da ist jemand in meinem Keller und ehrlich gesagt ist das nicht in Ordnung, ich will das nicht, ich will diese Zustände nicht und Sie sagten dann so beiläufig und die Diskussion darüber wurde gar nicht zugelassen. Nee. Sind wir da beim Schlüssel und sind wir da dann in Wahrheit auch bei einem Thema, das wir in Europa haben, dass wir bestimmte Diskussionen nicht zulassen?
Mit großer, großer Sicherheit. Also das sah damals so aus, das ist gerade mal wenige Wochen her, dass die Frau hat ihre Erlebnisse geschildert. Dann haben ganz viele Nachbarn gesagt, das ist ja schrecklich. Und dann kam aber sofort, aber eigentlich wurde ja schon alles gemacht. Und ICE und die Nationalgarde sind nicht die Lösung. Klammer auf, das stimmt, sie sind nicht die Lösung. Aber es wurde gar nicht zugehört, es wurde nicht eingeräumt, dass es ein riesiges Sicherheitsproblem gibt und dass diese Frau gerade in einem Haus lebt mit einem Mann, der ihr Haus besetzt. Das, dieser Gedanke wurde nicht zugelassen, dass es ein Versagen einer demokratischen Regierung einer Großstadt gibt. Und in dem Moment, in dem man nicht benennt, was schiefläuft, und wir haben das in der Flüchtlingsdebatte, wir haben das in anderen Debatten, in dem Moment, in dem man nicht ganz klar mehr benennen darf oder kann oder sich nicht frei fühlt zu benennen, was schiefläuft, machen wir den Raum auf für jemanden wie Donald Trump. Und wir sehen jetzt, wir bekommen, oder nicht wir, sondern die US-Demokraten und die US-Bürger bekommen jetzt die Rechnung dafür. So sehe ich das.
Deswegen habe ich vorhin gesagt, ob das mal ein verträumter, zu sensibler europäischer Blick ist auf amerikanische Großstädte. Ich kann das aus eigener Erfahrung schildern. Wir sind vor ein paar Jahren in San Francisco am helllichten Tag beim Mittagessen überfallen und ausgeraubt worden. Das war eine richtig harte Geschichte. Und daran ist man nicht so direkt gewöhnt als sensibler Europäer. Ja. Man ist plötzlich eine ganz andere Gangart, die man da so mitkriegt. Und dann sieht man diese Tausenden und wirklich Zehntausenden Obdachlosen, diese Zelte und so weiter. Man sieht diese ganzen Drogenabhängigen. Und das alles fast in Sichtweite der Wohnung von Nancy Pelosi, einer der mächtigsten Frauen der USA, die auch in San Francisco ihr Zuhause hat. Und dann höre ich immer auf der anderen Seite jetzt auch wieder, es gibt in San Francisco kein Problem und es gibt auch in anderen Großstädten kein Problem. Ich denke immer, ich habe da ein Störgefühl. Das passt nicht zu dem, was ich selber gesehen und erlebt habe. Und dieses Störgefühl, habe ich den Eindruck, wird zu wenig adressiert. Es wird nicht darüber geredet. Warum nicht?
Die Bürgermeisterin von Washington hat vor wenigen Wochen auch angefangen, ein ähnliches Programm, wie Elmar Thewissen beschrieben hat, für Portland und andere Städte, um der Obdachlosigkeit Herr zu werden, hat sie angestoßen. Aber erst als Donald Trump eben diese Drogen mit der Nationalgarde umgesetzt hat. Wo ich mich gefragt habe, warum denn nicht vorher? Seit 8 Jahren habe ich ich lebe 8 Jahre in dieser Stadt und davor habe ich nicht ein einziges Mal von diesem Programm gehört. Das ist ja auch ein Kommunikationsproblem. Wahrscheinlich gab es diese Programme die ganze Zeit. Aber warum muss eigentlich erst wieder ein Donald Trump kommen mit wirklich, ich muss dieses Wort an dieser Stelle mal so sagen, mit, wenn wir die Bilder sehen, widerlichen Mitteln, ja?
Das ist menschenverachtend, das macht man so nicht.
Ja. Menschenverachtend, warum muss erst der US-Präsident Donald Trump heißen, bis diese Dinge in Bewegung kommen? Und dieses Gefühl, das ist ja nicht nur subjektives Gefühl. Also ich bin einerseits mit der MAGA-Bewegung sehr familiär, aber andererseits natürlich habe ich auch sehr linksliberale Freunde in den USA. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man dort nicht sagen darf, hey, ich war gerade an der Grenze und das sah ganz schön gruselig da aus. Und hey, ich bin neulich in Washington essen gewesen und habe mich nicht sicher gefühlt. Diese Dinge durften nicht thematisiert werden. Dann war man quasi der Paria, der Verräter von der anderen Seite ist.
Herr Nuripur, wenn Sie das so hören, kommt Ihnen das bekannt vor?
Es ist total, ich teile alles, was gesagt worden ist. Es ist für Deutschland ein Schlüssel, wie dass wir die Probleme beschreiben, wie sie sind, nicht übertreiben, aber nicht untertreiben, sondern dass wir sie angehen. Und in den USA wäre es wahrscheinlich zu einem Trump nicht gekommen, wenn das alles so gewesen wäre, wenn der Staat an den Stellen, die Trump ja adressiert, auch geliefert hätte. Alles, was an Populisten erfolgreich ist, ist ja, dass sie Vakuum füllen, was die Nicht-Populisten hinterlassen, weil bestimmte Güter vom Staat nicht geliefert werden. Ich bleibe trotzdem dabei, dass in den USA das Problem mittlerweile ja darüber hinaus deutlich größer ist. Ich würde im Übrigen nachher möchte ich gerne nochmal austauschen, welche Klagen Trump gewonnen hat gegen Medienhäuser. Aber wenn er X Milliarden tatsächlich haben will, weil New York Times das nicht geschrieben hat,
New York Times und so weiter.
Das geht's ja wirklich um Einschüchterung. Und einen Satz noch von vorhin noch irgendwie aufgreifen soll, wenn Sie sagen, es ist notwendig, dass bestimmte Stimmen in Redaktionen gehört werden und dass das Vielfalt braucht, kann ich als Politiker nur sagen, das geht mich nichts an. Machen Sie in Ihren Redaktionen, was Sie wollen. Und das ist völlig richtig und wird gut sein. Und wir Politiker müssen es aushalten, wenn es uns nicht gefällt. Das Problem ist in den USA mittlerweile, dass der Staat da reingreift. Dass der Chef der Lizenzierungsbehörde sagt, ich entziehe dem Fernsehsender, weil da ein lustiger Komiker ist oder nicht lustiger Komiker ist, über Trump tatsächlich die Lizenz, damit sie nicht mehr senden können.
Herr Nuber, das stimmt nicht. Das war in dem Fall genau anders. Es war genau anders.
Der FCC-Chef hat nicht gesagt, dass er ABC die Lizenz entzieht.
Wegen Jimmy Kimmel?
Yeah.
Nein, sondern Disney wollte offensichtlich eine Fusion machen. Mit anderen Ketten, Sie nicken, Herr Juncker, mit anderen Fernsehsendern und wollte sozusagen über, es gibt so ein Gesetz, das sagt, mehr als 39% Marktanteil dürft ihr nicht haben. Mhm. So, das ist altes amerikanisches Gesetz. Und die wollten darüber hinausgehen. Und die haben denen nicht gesagt, ihr dürft das nicht machen und schmeißt erst den Kimmel raus. Und die haben denen gesagt, pass auf, wir wissen, dass ihr das unbedingt wollt. Mit anderen Worten, ihr wollt noch mehr Geld verdienen. Ihr wollt unfassbar viel mehr Geld verdienen. Und das könnte möglich sein, aber vorher bitte bringt ihr mal ein kleines Opfer.
Das gibt ein,
so, das ist klar, eine ganz andere Geschichte. Und wenn dann ein Konzern hingeht und sagt, ich unterwerfe mich und im Namen der Profitgier schmeißen wir den dann raus, dann finde ich, sollten die sich nicht hinterher hinstellen und sich als Retter der Meinungsfreiheit feiern und sagen, wir werden hier unterdrückt und sonst
total
was.
Einverstanden.
Und das ist bei CBS und Stephen Colbert nicht viel anders.
Total einverstanden.
Da geht es um die Fusion mit Skydance.
Und ich bleib
ganz
dabei,
ähnliches Thema.
Und ich bleibe dabei, das stimmt alles. Trotzdem geht es mir als Politik so.
Ich will nur sagen, aber da muss man doch mal sagen, auch als Institutionen müssen wir dann doch auch mal stehen und nicht nur von Werten reden, sondern auch meinen, was wir sagen und dann auch wirklich Werte leben.
Und das fängt aber damit an, dass wir als Politik nicht diese
Dinge
nicht
tun dürfen. Dann haben Leute wie Trump leichtes Spiel.
Klar, aber wir dürfen, nochmal, das fängt damit an, dass wir als Politik, um Gottes Willen, in der Demokratie, Medienhäusern, Redaktionen nicht drohen dürfen.
Ja, das ist ein anderer Punkt.
Das ist aber der Anfang der Geschichte.
Das ist wahr.
Elmar Thewissen sagt Dinge, die dann hochkontrovers sind. Er entschuldigt sich dafür. Es gibt Leute, die fordern von ihm eine Entschuldigung. Kann man finden, kann man nicht finden. Es gehört halt zu meiner Freiheit dazu.
Das ist ein Fehler, der passiert ist.
Gleich, Moment. Die Geschichte ist aber, dass der Generalsekretär der CDU dann wegen einer redaktionsinternen Entscheidung, die ich klug oder doof finde, am Ende sagt, wir werden dem NDR denn die Rundfunkgebühren entziehen müssen.
Da geht es jetzt um das Magazin Klar.
Klar.
Und die Moderatorin das ist Julia
genau
Ruß.
Genau. Ja. Und das ist eindeutig auf der anderen Seite der Grenze. Wenn wir als Politik anfangen, der freien Presse zu drohen, dann ist das der Anfang davon, dass dann tatsächlich auf der anderen Seite Haltung gefunden werden muss oder nicht gefunden wird. Mhm. Dann ist die Debatte, ob jetzt Disney jetzt opportunistisch war oder nicht, sicher eine richtige. Aber der Beginn ist, in der freien Demokratie darf man der Presse nicht drohen als Politik. Und das ist
mir jetzt nur darum zu sagen, da spielen schon viele Dinge jetzt auf eine sehr ungute Art und Weise zusammen, die diesem Mann sehr viel leichtes Spiel ermöglichen.
Aber diese Gierfrage ist doch die Reaktion auf den Versuch von der Regierung in den USA, Meinungsfreiheit einzuschränken. Mhm. Und das kann man denen vorwerfen, aber die Regierung sollte das nicht tun dürfen.
Elmar, lass uns bitte ein paar Worte darüber reden. Und es steht ja auch ein Elefant im Raum. Deine eigene Geschichte, unsere Geschichte hier in dieser Sendung, in der dir ein Fehler passiert ist, den du auch längst abgeräumt hast. Und ich finde, dann ist auch mal gut. Aber weil wir jetzt gerade darüber reden und über die Frage reden, Meinungsfreiheit, was passiert auch gerade in Amerika und was passiert letzten Endes, Stichwort Kulturkampf, auch hier. Was sind die Gedanken, die dir dazu durch den Kopf gehen? Würde mich wirklich interessieren.
Ja, also erstmal zu unserer Rolle als Journalisten ist ja, wir berichten über das, was ist. Und wenn, sagen wir mal, Politiker, egal welcher Partei, Lügen verbreiten oder amerikanisches Recht, die Regeln in irgendeiner Weise dehnen oder brechen, dann haben wir selbstverständlich die Verpflichtung, das auch zu sagen.
Genau.
Und wenn beispielsweise, wenn Druck auf Medienhäuser ausgeübt wird in den USA, und das war so, nicht nur rein verbal, sondern der Chef der Federal Communications Commission, die zuständig ist für die amerikanischen Sender, hat damit gedroht, Lizenzen zu entziehen. Ist so ein bisschen Nebensache, dass er es eigentlich gar nicht darf. Also die FCC kann nicht mal so eben einem Sender wie ABC die Lizenzen entziehen, sondern den einzelnen Stationen. Und auch das ist ein Verfahren, das dauert normalerweise rechtlich gesehen über Jahre. Aber man sieht, es ist deutlich darauf angelegt, eben einzuschüchtern und ein Ziel zu erreichen. Mhm. Und das Gleiche passiert ja in anderen Bereichen der Gesellschaft. Ich will das einmal erwähnen, weil wir nochmal, glaube ich, auch begucken müssen, was hier gerade passiert. Also es wird gesagt, wenn eine Richterin in Portland entscheidet, die Nationalgarde darf hier in Portland nicht eingesetzt werden. Mhm. Dann kommt die Trump-Administration völlig zu Recht und kann Einspruch einlegen. Und dann wird das nochmal verhandelt. Und dann entscheidet die Richterin das nochmal, genau so, dass das nicht passieren darf. Mhm. Und dann hört man eben von der Administration Äußerungen wie, dass es in diesem Land eben einen linksradikalen Terrorismus gibt, der von Richtern, Staatsanwälten und Justizministern gedeckt und gefördert wird. Ich zitiere hier. Mhm. So, das heißt also, es wird unabhängige Gerichtsbarkeit, also nicht nur das Parlament, der politische Gegner oder eben auch die Medien ins Visier genommen, sondern auch die unabhängige Gerichtsbarkeit. Jetzt kann man lange über das amerikanische System streiten. Wie clever es ist, dass für manche Richterämter man richtig zu Wahlen antritt und dann auch Demokraten und Republikaner gegeneinander. Aber erstmal ist es ja auch eine Drohung. Da werden quasi Richter zu Linksextremisten erklärt oder zu Schützern von Terrorismus. Und auch das wollte ich unbedingt einmal zeigen. Wir haben ja die ganz vielen Dekrete und Executive-Befehle in den letzten Monaten gesehen. Über 200 sind es mittlerweile. Wahnsinn. Das hier ist etwas vorletzte Woche unterschrieben worden vom amerikanischen Präsidenten. Und das ist neu. Das ist was anderes. Das nennt sich nämlich National Security Presidential Memorandum. Sowas wird immer dann verfasst, wenn man etwas Grundsätzliches bestimmen will. Und die meisten, der Verfassungsrechtler wird das vermutlich bestätigen können, sind geheim von diesen Memoranden, weil sie bestimmte Dinge in Sachen Terrorismus, nationale Sicherheit betreffen. Und in diesem Memorandum steht jetzt eben drin, wer da alles ins Visier genommen werden soll, nämlich dass alle gegen alle vorgegangen werden soll, Einheiten und Organisationen und Personen, die in irgendeiner Weise politische Gewalt politischer Gewalt aufstacheln. Und zwar so gegen die vorgegangen wird, dass man eingreift, bevor diese politische Gewalt passiert. Und jetzt wird das spannend hier. Da steht drin, wer Ansichten verbreitet, die antifaschistisch sind, antichristlich sind, antikapitalistisch sind, antiamerikanisch sind, wer in irgendeiner Weise Unterstützung dafür äußert, die US-Regierung umzustürzen oder für Extremismus in Sachen Zuwanderung, in Sachen Rasse, in Sachen Geschlecht und wer in irgendeiner Weise Feindseligkeit zeigt und verbreitet gegen jene, die traditionelle amerikanische Sichtweisen auf Familie, Religion und Moralität haben, dann ist das extrem weit gefasst.
Ja.
Das bedeutet im Grunde genommen, jeder, der andere Ansichten hat, kann dann auf diese Weise ins Visier kommen. Und das ist eine ganz große Veränderung zu dem, was wir in den Monaten vorher erlebt haben mit den Exekutivbefehlen. Hier wird was Grundsätzliches verändert. Und das geht dann in der Berichterstattung auch häufig unter, weil wir uns natürlich oft genug über eigentlich auch Kleinigkeiten erregen, weil es Donald Trump ist. Am Ende kommt es darauf an, was er tut. Es kommt nicht so sehr darauf an, was er sagt.
Herr Juncker, ist jetzt Ihr Moment sozusagen, um das nochmal klar zu sagen oder klar zu machen. Es ist ungut, was da passiert. Wir sind uns da völlig einig. Aber ich glaube, gerade weil das heikel ist, müssen wir uns doch auch alle klar machen, jeder in seiner eigenen Rolle, in welcher Position, in welcher Situation er ist. Und wir müssen uns doch klar machen, dass es wichtig ist, sich in bestimmten Situationen gerade zu machen. Ich habe in diesen Tagen, das gilt für Medienhäuser und das gilt doch im Zweifel auch für jeden einzelnen Bürger, nicht nur amerikanische Bürger, sondern Bürger überall auf der Welt. Ich habe in diesen Tagen einen langen Essay gelesen von einem Ihrer Kollegen, der sagte, am Ende sind es die Wähler, und das sind die Einzigen, die diesem Präsidenten wirklich Paroli bieten können. Hat er recht?
Politisch gesehen, ja. Aber ich würde sagen, dass wenn wir auf die drei verschiedenen Säulen der amerikanischen Gewaltteilen schauen, Richterinnen und Richterinnen sind auch sehr wichtig. Aber zurück auf diese Memorandum, was neulich dann geschrieben ist. Ich möchte erst sagen, dass ein Bundespräsident in den USA ist kein Gesetzgeber. Nach Artikel 2 der Verfassung, seine Hauptaufgabe ist, die Gesetze durchführen zu können. Aber leider drin sind keine Methoden dafür, keine Werkzeuge. Die Präsidenten
haben dann... Das heißt, die Gesetze kommen aus dem Kongress?
Nur.
So. Aber der Eindruck, der entsteht, und das ist der große Unterschied zu uns, ist, da ist immer einer, der unterschreibt irgendwelches Zeug, teilweise völlig alberne Sachen und sagt, jetzt gibt's wieder wunderbare Plastikstrohhalme, ist das nicht herrlich, weil ist nicht schlimm für die Haie und so weiter. Irgendein Stuss, der da geredet wird. Und Elmar hat's gerade gesagt, 200 Mal hat er schon diese Dinger hochgehalten mit so. Und man hat das Gefühl, der erlässt jetzt ein Gesetz. Das sind diese Executive Orders, diese Dekrete. Erklären Sie uns einmal den Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen einem Dekret und einem Gesetz?
Dekret könnte man in Kamerun oder Uganda finden und ihre Präsidenten dürfen Gesetz geben. Also die haben Macht dafür in ihrer Verfassung. US-amerikanischer Bundespräsident hat das nicht. Er muss dann Gesetze durchführen, aber die Methoden, wie ich sagte, sind nicht dort beschrieben. Die Präsidenten haben nach ihrer eigenen Gewohnheitsmethoden dann 6 verschiedene Methoden entwickelt. 3 davon sind häufig benutzt. Eine ist nicht ein Dekret, das ist sondern wirklich ein Durchführungsbefehl. Und Herr Tevesen hat das auch gesagt, das ist ein Befehl an irgendeine Behörde, das Gesetz vom Bundeskongress durchzuführen.
Okay.
Das ist eine Rolle. Zweites ist ein Memorandum. Unterschied ist, ob eine veröffentlicht ist oder nicht veröffentlicht ist. Und die dritte ist eine Proklamation. Berühmt ist Emancipation Proclamation von Abraham Lincoln, mhm, die die Sklaverei dann geändert hat.
Ja. Ja. Mhm.
Die sind die 3, die oftmals benutzt sind. Aber alle 3 müssen nur unter ein Gesetz gebracht werden. Die können nicht unabhängig einfach etwas Neues tun, weil willkürlich ein Präsident entschieden hat, das zu tun. Und das ist, wie alle diese Fälle, die nach Trump gebracht worden sind, die Mehrheit davon sind zu sagen, er hat seine Macht als Präsident breiter und weiter aus, was die Gesetze ihm gegeben hat.
Okay, das heißt, er testet das aus.
Er testet es.
Er probiert, wie weit das geht.
Ja.
Und er kann sich relativ sicher fühlen, weil er die Mehrheit im Kongress hat, im Parlament.
Deswegen habe ich gesagt, Richterschaft ist auch wichtig.
Also, lassen Sie uns noch einen Satz darüber reden, das ist interessant. Ich meine, wenn man sich den Supreme Court, das oberste Verfassungsgericht in Amerika anschaut, 9 Richter, Richterinnen, 6 davon von Republikanern ernannt, 3 demokratisch. 3 von diesen 6 Republikanern kommen direkt von Trump. Und trotzdem agieren die wie? Agieren die im Sinne von Trump? Oder funktioniert das noch, dass die sozusagen relativ unabhängig sind und auch gegen ihn im Zweifel entscheiden?
Ja, also der große Zusammenhang ist alle Richter und Richterinnen in den USA. Es gibt Ländergerichte, die viel mächtiger als in Deutschland sind. Und es gibt 30.000 Länderrichter und Richterinnen. Es gibt nur
30.000?
30.000. Es gibt nur 1.000 Bundesrichter und Richterinnen.
Okay.
Diesen Zusammenhang muss man dann in der Waage bringen. Für den US Supreme Court muss ich teilweise zugeben, es scheint jetzt, als ob in den letzten, sagen wir, 8 Jahren, die sind ein bisschen mehr parteipolitisch geworden. Alle Richterinnen und Richterinnen sind politisch. Mhm. Die haben ja eigene soziale Ideen. Ob sie parteipolitisch sind, ist eine andere Frage. Aber auch 3 von den Republikanern jetzt, Gorsuch, Comey Barrett und Kavanaugh, haben auch gegen Trump entschieden. Also,
das heißt, man geht. Mir hat das mal jemand beschrieben, was das deutsche Bundesverfassungsgericht angeht. Du hast, wie Sie gerade sagten, weltanschaulich, du lebst ja irgendwo im Hier und Jetzt. Ja, du bist eher da verortet oder dort verortet. Aber in dem Moment, wo du durch diese Tür gehst, ist das vorbei.
War immer so. In der Vergangenheit, zum Beispiel mit Harry Truman in den 50er Jahren, versucht er die Stahlindustrie dann zur Nationalisierung.
Mhm.
Und sein Befehl damals war gesehen, Youngstown Steel. Damals hatten die Amerikaner einen Krieg gegen Korea geführt. Also man kann nicht eine größere, wichtigere Industrie als Stahl in solch einer Zeit vorstellen. Und trotzdem haben die Demokraten auf den Supreme Court, Harry Truman war Demokrat, gestoppt. Und sie sagten, nein, sie haben nicht Macht genug, nach Gesetze das zu tun. Sie können nicht ohne, und dann hatten sie die Stufe von diesem Prozess ihnen gezeigt. Ob das heutzutage passieren würde, bin ich sicher. Mhm. Bin ich nicht sicher.
Mhm. Weil die in den USA auf Lebenszeit berufen sind und bei uns ja.
Ist anders als.
Gott sei Dank nicht.
Als bei uns. Frau Maritz, eine. Und vielleicht eine offene Frage an die Runde, weil wir so langsam dann schon am Ende sind. Die Wirtschaft, wie opportunistisch, wenn wir hier über verschiedene Kräfte in so einer Gesellschaft sprechen, wenn wir über Medien sprechen, wenn wir über die politische Dimension sprechen, wenn wir über die Justiz sprechen, die Wirtschaft, wie opportunistisch sind die mittlerweile? Was mir beispielsweise auffällt, ist jemand wie Tim Cook von Apple. Mhm. Der war bei Trump eins jemand, der eigentlich dadurch bekannt war, dass er sagt, ich will da keine große Nähe. Plötzlich sitzt der da auch im Weißen Haus und erklärt dem großen Präsidenten, was er für ein großartiger Präsident ist. Was hat sich da verändert?
Und überreicht ihm eine Plakette
so.
Mit Gold.
Ja,
Gold.
So, genau.
Wir haben ja ein.
Ja, das ist neu. Das,
ja,
das gab es so vorher nicht.
Es fing schon am Ende des Kamala Harris-Wahlkampfs tatsächlich an, dass es so die ersten Überläufer gab. Aber was total neu oder was sehr augenscheinlich ist, das sieht man übrigens auch am extrem hohen Spendenaufkommen für republikanische Spendenvehikel. MAGA Inc. ist der größte sozusagen republikanische Spendensammler. bricht alle Rekorde für einen Präsidenten, der offiziell nicht noch mal antreten kann. Das muss man sich mal klar machen. Die US-Wirtschaft hat ein großes Problem, die Strafzölle. Und sie will Ausnahmen von diesen Strafzöllen und muss sich deswegen, so muss man es sagen, an Donald Trump ranschleimen. Das sehen wir aber natürlich auch auf dem ausländischen Parkett. Denn gestern, also diese Woche war gerade der kanadische Premier, der stand neben Donald Trump und hat sich da demütigen lassen und hat gesagt, sie sind ein Präsident der Veränderungen, während Donald Trump damit kokettiert, Kanada zu annektieren. Also die Wirtschaft und internationale Staatenlenker sind eigentlich da gerade vom Stil her ziemlich ähnlich, dass die alle mit ihm am Tisch sitzen müssen, was für mich, und dann bin ich auch da am Ende, die Frage aufwirft, ob sich die Wirtschaft und auch die westlichen Demokratien an diesen neuen Zustand der Demokratie, den neuen Zustand der USA eigentlich schon angepasst haben. Weil sie mit ihm umgehen müssen, sowohl die innerländischen Konzerne der USA, weltweit berühmt, und die ausländischen Staatsgäste und Staatenlenker.
Wie sollte sich die Politik, wie sollte sich Europa, wie sollte sich Deutschland, Herr Nuripur, da verhalten? Ich meine, gerade Ihre Partei, die Grünen, man kann ihnen vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie in solchen Punkten opportunistisch seien. Sondern wenn sie zu einer Überzeugung gelangt sind, dann sagen sie das immer relativ deutlich. Deswegen auch insbesondere als Grünen-Vertreter an Sie die Frage, wie umgehen mit jemandem wie Trump?
Wissen Sie, als Trump eins in Oval Office einzog, hat als einer der ersten diese Executive Orders diesen Muslim-Ban unterschrieben. Das betraf Leute, die teilweise aus bestimmten Ländern kommen. Und ich habe ja noch einen iranischen Pass, den ich gar nicht abgeben kann. Und mir
Sie
wurde
können den gar nicht
ich abgeben. Kann den gar nicht. Qua Gesetz kann ich den Pass nicht abgeben. Und danach bekam ich einen Anruf aus der Botschaft, sehr verschämt. Ich kenne die Leute da und die sagten, Entschuldigung, aber Ihr Visum ist gerade widerrufen worden. Ich bin Vorstand Atlantikbrücke, Steffitz, damals Vorsitzender gewesen der deutsch-parlamentarischen, deutsch-amerikanischen Parlamentariergesellschaft. Ja. Es ist heute nicht en vogue, das zu sagen, aber ich bin wirklich überzeugter Transatlantiker. Das war etwas verwirrend und ich wurde permanent gefragt, auch von Ihren Kollegen, bist du das noch? Und die Antwort ist, selbstverständlich bin ich das, weil es da immer noch genug Leute gibt, die immer noch aufstehen für Checks and Balances, auch wenn man das sich gerade bei diesen Bildern vielleicht auch anders wünschte, aber man steckt nicht drin. Und deshalb ist das Wichtigste jetzt, dass wir das Gespräch einfach nicht abreißen lassen.
Dürfen Sie aktuell in die USA einreisen?
Ja, das wurde dann
einreisen?
Relativ schnell wieder repariert, auch von denen beispielsweise, weil die Briten sehr entsetzt waren, weil große Olympiasieger der Briten hätten nicht mehr einreisen dürfen, weil die beispielsweise in Somalia geboren sind. Ja, also man hat das dann relativ schnell verändert damals. Ich war auch danach etliche Male da. Und man muss das Gespräch weiter fortsetzen, und zwar mit allen Ebenen, mit der Zivilgesellschaft, mit der Regierung, mit der Opposition. Das geht nicht anders. Wir bleiben einander verbunden und müssen es auch bleiben. Und trotzdem müssen wir Abhängigkeiten abbauen. Das bedeutet, dass wir deutlich mehr investieren müssen, schneller werden müssen beim Aufbau eigener militärischer Kapazitäten, eigener Finanzmethoden, eigener Technologie. Das hatten wir alles vorhin schon.
Aber atmosphärisch, wie sollte man da auftreten? Ich habe ja manchmal das Gefühl...
Mit anderer Klarheit. Es gibt ja dieses legendäre Foto von Frau Merkel bei diesem, ich glaube, G7-Gipfel, wo sie von oben eben mit den Fäusten auf den Tisch gestützt die Meinung geigt. Das geht vielleicht an bestimmten Stellen heute nicht mehr.
Das ist, glaube ich,
genau
dieses,
das Foto.
Ja.
Stellt sich aber die Frage, jetzt unabhängig von der Pose, gibt es noch jemanden, der das könnte und würde heute?
Ich meine, heute wird Friedrich Merz dafür gefeiert, dass er in einer Stunde zwei Sätze sagt.
Und das ist, ich weiß nicht, ob es beim Antrittsbesuch war vielleicht
nicht
richtig.
Als Vorwurf,
Ich kann den Vorwurf nicht erheben, weil vielleicht war es beim Antrittsbesuch richtig, dass man nicht von Anfang an auf Konfrontation geht. Aber es muss auch einen Raum geben und es muss auch den Platz geben, wo man seine eigenen Positionen darstellt und nicht nur darüber redet, wie beim nächsten Besuch im Buckingham Palace auf alle Fälle alle so goldgefärbt ist, dass er sich wohlfühlt. Und da fragt man sich gerade in Europa, gibt es noch eine Person, die diese klare Haltung auch rüberbringen kann? In Freundschaft zwischen den Völkern, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben Interessen, die nicht dieselben sind wie die von Trump an vielen Stellen. Und wenn wir sie nicht verbalisieren, werden sie auch nicht vorkommen. Und dann werden wir sie auch nicht erfüllt bekommen.
Herr Juncker, Annette Meiritz hat gerade so nebenbei gesagt, der sammelt da Spenden für einen, der offiziell, so hat sie es ausgedrückt, nicht mehr antreten darf. Halten Sie es für möglich? Ich weiß, es gibt auch Cappies mittlerweile, Trump 28 und so weiter. Halten Sie es wirklich für möglich, dass da jemand versuchen wird, eine dritte Amtszeit zu kriegen? Wäre das verfassungsmäßig möglich?
Verfassungsmäßig, nein, kann er nicht. Deutlich nicht. Seit Roosevelt in den 40er Jahren, da hat vier Amtszeiten gehabt. Und interessanterweise, er versucht das nach genau dieses gleiche Muster. Er hat das quasi aus Wetterballon in der ersten Woche oder ersten Monat gesagt, um zu testen,
genau,
ob die Medien, die Bevölkerung, die Verfassungswissenschaftler wie ich etwas dagegen haben würden. Es war so glasklar, seitdem hat er das Wort nicht gesagt. Also er spricht nicht davon jetzt.
Und es wäre auch nicht möglich, sozusagen das System so auszuhebeln, dass es dennoch funktioniert.
Ja, wenn er das Kriegsrecht ausruft, wenn er erst mal macht, um dann zu gucken, wie 6 Monate nach Beginn der dritten Amtszeit, ob irgendein Gericht sagt, das geht nicht. Also es ist alles denkbar zurzeit.
Ja, einerseits, also und politisch gesehen, das könnte man sagen, aber juristisch gesehen oder Verfassung, nach der Verfassung, es ist sehr schwierig, die US-amerikanische Verfassung zu ändern. Ja. Es besteht aus nur 7 Artikeln mit 27 Novellen in 234 Jahren, obwohl 11.000 Mal sind Vorschläge gemacht, um das zu ändern. Und wir wurden dann also offiziell gesehen und juristisch gesehen, eine Verfassungsänderung brauchen, um noch eine dritte Amtszeit zu haben.
Und das ist der Grund, warum Sie sagen, wenn in Europa, in Deutschland beispielsweise, mit Blick auf das Grundgesetz, wenn jemand zu einem schwierigen Fall etwas verstehen will oder was interpretieren muss, dann, so sagen Sie, liest er das, was der beste Professor seines Fachs dazu geschrieben hat. Und in Amerika läuft es genau andersrum. Da schaut er sich an, was Richter dazu für Urteile gesprochen haben.
Genau. Und deswegen, die Urteile sind so lang. Also im Vergleich besonders mit Frankreich, aber auch mit Deutschland. Die Richterinnen und Richter in Deutschland und Frankreich schreiben die Urteile als Antwort auf ein Problem. Mhm. Und sie sind damit fertig. Die amerikanischen Richter müssen dann quasi einen Kommentar schreiben. Es gibt einen Teil davon, was wir nennen Ratio Decadendi. Und das ist essentiell, um diese Entscheidung zu treffen. Aber es gibt auch etwas, was heißt Obiter Dicta. Und das ist wirklich nur Ihr Kommentar, um die Bevölkerung, andere Richterinnen und Richterinnen, die Anwälte zu beschreiben, wie unser Rechtssystem dann weiterentwickeln.
Das heißt, das ist ein laufender Prozess, wenn man so will.
Ist.
Mhm. Elmar nickt gerade im Hintergrund. Elmar, abschließend gefragt, wie nimmst du diese Atmosphäre wahr, über die wir heute schon den ganzen Abend sprechen? Ist das etwas, was sozusagen nochmal zunimmt, wenn es um das Gefühl von Angst und Repression geht? Oder geht das jetzt sozusagen wieder in eingeübte Bahn? Ich höre andere Kollegen auch zum Teil, die sagen, ich glaube, Annette Meiritz sagt das auch so ähnlich, stimmt alles, aber das Leben in Amerika geht dann doch irgendwie relativ vernünftig irgendwie weiter und das ist ein starkes und auch funktionierendes Land.
Also wir merken, wenn wir unterwegs sind, die Leute haben Sorgen, die Leute haben auch Angst, also offen zu reden, das ist schwieriger geworden. Wir kommen an Gesprächspartner schwerer ran momentan. Ich glaube aber, die entscheidende Frage ist die, was passiert mit der amerikanischen Wirtschaft? Und wir sehen überall Anhaltspunkte, dass es schwierig wird. Also Stellantis, einer der größten Autohersteller, hat gerade große Verluste angekündigt. Wir haben auch bei mittelständischen Unternehmen nachgefragt, waren im Land unterwegs, in North Carolina bei deutschen Unternehmen. Mhm. Und wir sehen auch, dass durch die Strafzölle, die Preise natürlich deutlich weiter gestiegen sind. So, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Geht dieser amerikanische Traum, das goldene Zeitalter, in Erfüllung, was Trump versprochen hat? Und die Demokraten, die ja teilweise jetzt schon im Wahlkampf sind, weil am 4. November gibt es hier in Amerika in einigen Bundesstaaten Wahlen, nicht überall, sind nicht die großen Zwischenwahlen, aber die gehen in den Wahlkampf und vermeiden das Wort Trump um jeden Preis. Also sie sagen nicht, Trump ist gefährlich, ist eine Bedrohung. Und die sagen auch nicht, wir müssen jetzt die Demokratie retten, sondern das, was sie sagen, ist, die Wirtschaft stürzt ab, er erfüllt die Versprechen nicht. Wir müssen das tun, damit die Preise sinken, damit ihr eure Kinder eine gute Bildung haben. Also sie konzentrieren sich auf das, was unten rauskommt für die Menschen, in der Hoffnung, dass dadurch am Ende eben auch sich das demokratische Blatt wieder wendet zugunsten der demokratischen Partei hier in den USA.
Frau Meiritz, Schlusswort für Sie. Sehen Sie ähnlich, auch als jemand, der sich gerade beim Handelsblatt sehr viel mit Wirtschaft beschäftigt hat? Oder ist das, was wir da sehen, so ein Playbook, darum geht es ja auch in Ihrem Buch, für rechte Bewegungen weltweit, genau das zu machen, wird sehr genau beobachtet, sehr genau verfolgt, was in Amerika passiert.
Beides ist wahr. Also Playbook für rechte Regierungen in Europa, weltweit und nicht nur einseitig, dass rechte Regierungen nach Washington pilgern und sich das abgucken, sondern es wird ja aktiv unterstützt von der US-Regierung. Das Zweite, Risiken der Wirtschaft natürlich. Also wir haben ja drei Risiken. Wir haben die Rezessionsrisiken, wir haben ein Risiko einer KI-Blase. Also darf man auch nicht vergessen, kann schnell kommen. Und ob der Arbeitsmarkt nicht doch ein bisschen wackeliger wird. Jetzt kommt noch dazu, dass wir bei allen Zahlen, die aus den USA kommen, gar nicht so genau wissen, ob wir denen noch glauben können.
Richtig.
Und das ist wieder das ist
Die Frage hat man sich früher mal bei China gestellt.
Ne? Richtig. Ja, und an
das
dem Punkt sind wir
auch in Amerika.
An dem Punkt sind wir Wahnsinn. Angelangt. Ich habe leider kein optimistischeres Fazit, aber.
Okay. Ja. Ich würde immer denken, die Amerikaner mit Blick auf Herrn Juncker, Sie haben damals auch die 50er Jahre überstanden, McCarthy-Ära, als es auch schon mal dieses Klima gab und dann den Weg zurückgefunden. Ich würde immer hoffen, im Sinne von Amerika, hier sitzen ja lauter Menschen, die Amerika mögen und lieben, dass das wieder passiert. Aber damals gab es kein Social Media, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.